Ich bin immer wieder begeistert davon, beeindruckt davon, wenn man im Alten Testament liest und feststellt, dass Gedanken, die im Alten Testament verankert sind, uns im Neuen Testament wieder begegnen. Und ich hatte in dieser Woche eine Stelle, die mir begegnet ist, wo ich im Propheten Jesaja gelesen habe. Also da bin ich gerade in meiner persönlichen Bibellese. Und diese Stelle im Buch Jesaja hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und sie hat mich vor allem erinnert an unseren Predigttext im 1. Timotheus. Erstmal auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel, was damit zu tun hätte, aber vom Gedankengang im Kern doch sehr ähnlich. Und ich habe euch diese Stelle mal mitgebracht aus Jesaja 59, die Verse 1 bis 3. Dort schreibt Jesaja: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht taub geworden, so dass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Denn eure Hände sind mit Blut befleckt und eure Finger mit Verschuldung. Eure Lippen flüstern Falsches, eure Zunge spricht Bosheit. Zugegebenermaßen ein steiler Einstieg und ich habe auch überlegt, ob ich den wählen soll oder nicht. Aber mir ist diese Stelle begegnet in dieser Woche und das ist so eine schon krasse oder drastische Aussage, die Gott gegenüber dem Volk Israel an dieser Stelle macht. Also er sagt ja, ich greife nicht ein, nicht weil, und ich erhöre euer Gebet nicht weil mein Arm zu kurz wäre, weil ich nicht mächtig genug dazu wäre, sondern weil die Art und Weise, wie ihr lebt, nicht im Einklang steht mit meinen Vorstellungen. Nicht im Einklang steht damit, was ich will. Mit anderen Worten, ihr betet zwar zu mir und ihr bekennt mich mit euren Lippen, mit eurem Mund, aber mit eurem Leben verleugnet ihr mich. Das baut eine Trennung auf zwischen Gott und Mensch. Und das immer wieder. Und ich will an dieser Stelle gar nicht so stark darauf eingehen, was Ungehorsam mit unwirksamem Gebet zu tun haben kann. Wir sehen diese Perspektive in der Bibel, dass das so sein kann. Ich will aber kurz sagen, dass wir nicht den Rückschluss treffen sollten, dass da, wo Gebet nicht erhört wird, deshalb unbedingt Ungehorsam vorliegen muss. Trotzdem gibt es diese Perspektive. Was für mich viel wichtiger ist an dieser Stelle, ist ein Prinzip, was Gott an verschiedenen Stellen immer wieder deutlich macht in der Bibel. Für Gott geht es nicht darum, dass wir einfach nur beten und fromme Übungen abhalten, sondern es geht ihm vielmehr darum, dass unser Leben wirklich im Einklang steht mit dem, was er will. Im Einklang steht mit Gottes Vorstellungen. Und das ist unser Thema heute Morgen, im Einklang mit Gottes Vorstellungen. Und dazu schauen wir uns, und da kommen wir jetzt in diese Verse im 1. Timotheus 2, Verse 8 bis 10 an. Also wir kommen jetzt an die heikleren Stellen, sag ich mal, im 1. Timotheusbrief, wo heikle Themen angesprochen werden. Nächste Woche wahrscheinlich noch das Umstrittenere. Aber heute zunächst mal diese drei Verse. Und wir lesen sie mal zusammen. In 1. Timotheus 2, die Verse 8 bis 10. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Dieser Abschnitt, und wir sind ja gerade in dieser Reihe über den 1. Timotheusbrief, dieser Abschnitt knüpft unmittelbar an das, was wir letzte Woche hatten. Und er knüpft unmittelbar an diesen Abschnitt vorher. Und wir erinnern uns nochmal daran zurück, wie Timotheus in dieses Kapitel 2 gestartet ist. Nämlich mit ganz ähnlichen Worten in 1. Timotheus 2, Vers 1, wo er gesagt hat: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Also er setzt die Priorität aufs Beten in diesem Text davor und ganz besonders auf das evangelistische Gebet. Also er macht deutlich, Gebet ist unheimlich wichtig in seiner Priorität und vor allem das Gebet dafür, dass Menschen zum Glauben kommen, das ist etwas, das will er den Hörern in Ephesus in erster Linie ganz besonders ans Herz legen. Und während dieser Abschnitt vorher eher so um die Priorität des Betens sich dreht, geht es heute vielmehr um den Beter selbst. Also es geht in unserem heutigen Abschnitt darum, was der Beter als solches mitbringt, wie der Beter im Einklang mit Gottes Vorstellungen steht. Und dazu spricht Paulus Männer und Frauen an, Ja, und das wird heute Morgen auch ein Stück weit darum gehen. Der erste Punkt ist eher an die Männer gerichtet, der zweite Punkt eher an die Frauen. Jetzt will ich euch einladen dazu, dass ihr nicht einfach sagt, naja, dann mache ich beim ersten Punkt, weil ich eine Frau bin, mache ich dann zu und brauche mir nicht das anhören. Und beim zweiten Punkt, als Mann, da kann ich auf Durchzug schalten. Wahrscheinlich ist es viel mehr so, so schätze ich die meisten ein, dass sie zuhören und wahrscheinlich vor allem bei dem, wenn es um den anderen geht. Ja? Also, so dass man dann bei der nächsten Gelegenheit dem Partner das aufs Butterbrot schmieren kann, was er zu tun hat. Wir wollen uns heute Morgen alle, egal ob Männer oder Frauen, an die eigene Nase packen und in allererster Linie auf uns selbst schauen und konzentrieren. Und ich bin überzeugt davon, dass in diesen Versen, selbst wenn Männer und Frauen direkter angesprochen werden, trotzdem Prinzipien drin sind, die für beide Geschlechter letztendlich relevant sind. Wir starten also mit diesem Vers 8, der in erster Linie an Männer gerichtet ist, und schauen uns dazu einen Aspekt an, wenn es darum geht, nach Gottes Vorstellungen zu leben oder im Einklang mit Gottes Vorstellungen zu leben. Und dieser erste Aspekt, der an die Männer gerichtet ist, ist ein heiliges Leben. Wir sind immer noch beim Thema Gebet in diesem Abschnitt, wie ich es eben gesagt habe. Und Paulus stellt jetzt diese Aufforderung in den Raum, dass er sagt, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Dieses an jedem Ort, das beziehen viele Leute auf die Gemeindezusammenkünfte. Und zwar die Gemeindezusammenkünfte, die weit über Ephesus hinausgingen. Also im Prinzip jeden Versammlungsort, da wo Christen zusammenkommen, da soll gebetet werden. Das ist sehr wahrscheinlich auch gemeint in diesem Zusammenhang. Trotzdem finde ich diese Formulierung, die Paulus hier hat, also an jedem Ort, was erstmal offener gehalten ist, sehr interessant im Kontext von dem, was da geschrieben stand. Und zwar, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, dass Paulus in diesen Versen vorher in 1. Timotheus 2 gesagt hat, dass er will, dass für alle Menschen gebetet wird und dass in 1. Timotheus 2, Vers 4, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann ist es eigentlich naheliegend und plausibel, dass auch an jedem Ort dafür gebetet werden soll. Und das ist etwas, dazu ruft Paulus ganz klar auf. Ja, da, wo Menschen zum Glauben kommen sollen, da muss für Menschen gebetet werden. Und das ist eine der wichtigsten Dinge, wenn wir über Gottes große Mission nachdenken, darüber nachdenken, dass das Evangelium sich ausbreiten soll in alle Welt, dass wir dafür im Gebet einstehen, für konkrete Menschen vor Gott treten und das immer wieder tun. Das hier in der Gemeinde tun wollen, aber natürlich auch für uns persönlich immer wieder tun wollen. Natürlich ist dieser Aufruf zum Gebet nicht darauf zu reduzieren, wenn wir jetzt hier in der Gemeinde zusammenkommen und nur in der Gemeinde darf gebetet werden. Sondern wenn wir den Kreis mal ein bisschen enger ziehen und uns, wir sind bei den Männern gerade, ja, uns vor Augen führen, dass die Männer eine Verantwortung haben, zum Beispiel auch ihrem eigenen Haus vorzustehen, dann wird Gebet nochmal in einem bisschen engeren Kreis auch bedeutsam. Nämlich in der Hinsicht, dass sie mit ihren Frauen zum Beispiel beten sollen, Gebetsleben pflegen sollen, auch in ihren Familien beten sollen und für die Menschen beten sollen, die ihnen anvertraut sind von Gott. Und wenn wir den Kreis noch enger ziehen würden, dann kommen wir natürlich an den Punkt des persönlichen Gebetslebens. Also selbst wenn Paulus hier über allgemeine Zusammenkünfte spricht und über allgemeines Gebetsleben in den Gemeinden, so schließt das trotzdem nicht aus, dass wir natürlich auch ein persönliches Gebetsleben haben sollen und pflegen sollen und das weit über das Gemeindeleben hinausgeht. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich glaube, Gebetsleben ist bei den meisten Leuten ein Wunderpunkt. Ja, also ich treffe selten Leute, muss ich sagen, die sagen, ja, also mein Gebetsleben, das ist top. Ich könnte es mir nicht besser vorstellen. Ich bete Tag und Nacht so ungefähr, ja, und das läuft super. Ich denke ständig an verlorene Menschen im Gebet und bin da wirklich gut unterwegs. Ihr könnt euch da selbst besser einschätzen. Aber wahrscheinlich der große Teil der Christen würde immer sagen, naja, Gebet ist immer irgendwie so eine Baustelle und es läuft gerade nicht so super gut. Und hier in Ephesus scheint der Fall auch so zu sein, ja, dass Paulus explizit zum Gebet aufruft, hat damit zu tun, dass die Gemeinde wahrscheinlich in ihrem Gebetsleben noch ausbaufähig ist. Also dass es jetzt nicht so ist, dass sie super gut unterwegs sind in der Hinsicht. Und ich habe mich gefragt, bei dem, was Paulus da schreibt, explizit dieses, ich will nun, dass die Männer beten, ob es ein Problem der Männer ist, dass sie vielleicht unter einer gewissen Gebetslosigkeit leiden. Dass sie stärker vorherrscht bei Männern. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, ob wir Männer gebetsfauler sind als Frauen. Ihr könnt da selbst drüber nachdenken oder könnt auch mit eurem Ehepartner da mal drüber reden oder nachher im Foyer oder mit Freunden oder was weiß ich was. Trotzdem glaube ich, dass wahrscheinlich auch bei Männern, und bei denen sind wir ja gerade, die Paulus anspricht, dass eine Gebetsfaulheit vorliegen kann. Und ich habe mal überlegt, was können Gründe dafür sein, die uns so begegnen oder einfallen. Ein Grund ist, dass Männer wahrscheinlich sagen würden, wenn man so eine Umfrage machen würde, naja, Männer sind stark beschäftigt und viel gefordert. Ja, also sowohl im Beruf als auch in der Familie, im Haus und Hof und was weiß ich, an verschiedenen Dingen sind Männer sehr eingespannt. Und ich will damit nicht sagen, dass Frauen nicht eingespannt sind und dass Frauen weniger zu tun hätten und so weiter, darum geht es jetzt gar nicht, sondern wahrscheinlich wäre es so, wenn man eine Umfrage machen würde und sagen würde, du, warum glaubst du, dass dein Gebetsleben eher vernachlässigt ist, dann wäre ein Faktor auf jeden Fall, naja, die Zeit ist auf jeden Fall ein Problem. Vielleicht steht dem Gebet aber auch manchmal ein gewisser männlicher Stolz im Wege. Also im Sinne von, wir machen das schon oder ich kriege das schon hin. Wir beten ja oft erst, wenn wir eine gewisse Not empfinden oder wenn wir merken, wir haben eine Bedürftigkeit. Ja, ihr kennt vielleicht diesen Satz, Not lehrt beten. Aber solange man noch irgendeine Idee hat, wie man was machen kann, ist es nicht unbedingt so, dass er sich auf die Knie gezwungen fühlt. Kann also auch ein Grund sein. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Mann, der sagt, naja, also mit dem Beten, ich tue mich da schwer, aber ich bin eher so der Macher. Also ich bin eher so der Macher und nicht so der Beter. Ja, also ich muss irgendwie was anpacken und Beten fühlt sich für mich an wie irgendwie nutzlos. Natürlich wissen wir theoretisch, das ist schon sinnvoll, aber da passiert ja erstmal nicht viel. Ich glaube, eine Sache, die auf jeden Fall ein Grund ist, warum Männer sich nicht leicht tun beim Beten, ist dieser Grund, den Paulus an dieser Stelle nennt, wenn er davon spricht, dass Männer heilige Hände aufheben sollen. Und dabei geht es jetzt weniger um eine Gebetshaltung des Händehebens, ja, also was früher zum Beispiel eine gängige Praxis war, dass Menschen, eine von mehreren gängigen Praxen, vor allem im Alten Testament, dass Menschen die Hände gehoben haben zum Gebet. Darum geht es jetzt Paulus weniger. Er will nicht deutlich machen, also ab sofort müsst ihr in dieser äußeren Haltung irgendwie verharren und müsst nur noch mit erhobenen Händen beten, sondern es geht viel mehr als um Äußerlichkeiten. Es geht um Dinge, die tiefer sitzen, im Herzen. Und ich will mal so fragen, kennt ihr Situationen, in denen man sich schwer tut zu beten, wo die Freude irgendwie fehlt, wo man merkt, wenn ich jetzt beten würde, das fühlt sich an wie Heuchelei. Da ist wie so ein Schleier eigentlich, der auf meinem Leben ist, weil ich sündigen Gedanken oder sündigen Taten vielleicht sogar in meinem Leben einen gewissen Raum gegeben habe. Manchmal vielleicht auch nur in der Hinsicht, dass ich nachlässig geworden bin und mit der Sünde ein bisschen geliebäugelt habe, ihr aber schon mal so ein bisschen Raum gegeben habe in meinem Leben. Und auf einmal merkt man, da ist was zwischen mir und Gott. Da ist irgendwie eine Trennung, da steht was zwischen uns. Das ist wie das Kind, das zu seinem Vater kommt und weiß, eigentlich bin ich ungehorsam gewesen meinem Vater gegenüber, aber ich habe jetzt eine Bitte. Und ich komme jetzt und tue einfach so, als wäre nichts geschehen. Ja, aber irgendwie weiß man, da ist eine Spannung dazwischen. Genau darum geht es an dieser Stelle. Es geht um heilige Hände und das steht für unser gesamtes Leben. Also nicht nur für Hände, sondern rundum unser Leben eigentlich. In diesem Bild gesprochen, was Paulus hier verwendet, geht es darum, dass wir mit sauberen, mit reinen Händen vor Gott treten. Und ich habe mir das mal bildlich so vorgestellt. Wenn wir nochmal an diese erhobenen Hände denken würden und wir stehen vor Gott und Gott schaut herab auf uns, während wir beten, und er schaut in unsere Hände und da würde alles stehen, was wir so an Schuld auf uns geladen haben, was ihn eigentlich anwidert. Und er sieht das alles, wie Gott uns dann wohl ansehen würde. Ich habe mal eine Reihe von Sachen mitgebracht, die vielleicht da drin stehen könnten in unseren unheiligen Händen. Ja, und ich habe euch so eine Hand mal mitgebracht. Da können vielleicht Dinge drin stehen wie Egoismus. Also ich drehe mich eigentlich in erster Linie nur um mich selbst. Oder Unehrlichkeit. Ich bin mit unehrlichen Mitteln unterwegs. Vielleicht auf der Arbeit, vielleicht im Privatleben, vielleicht im Bereich Schwarzarbeit oder Steuerhinterziehung oder sonstiges. Vielleicht mangelnde Selbstbeherrschung, habe ich da mal mit reingeschrieben, die einen übermäßigen Konsum oder einen ungesunden Konsum mit sich bringen. Oder Neid, die Missgunst gegenüber anderen Menschen. Oder Habgier, das Ziel immer noch mehr, noch größer, noch besser, irgendwas besitzen zu wollen. Unversöhnlichkeit, zerstrittene Beziehungen, die da sind, vielleicht sogar Hass oder auf der anderen Seite mangelnde Vergebungsbereitschaft. Vielleicht auch sexuelle Begierde, die in Gedanken irgendwo ankommt, der ich Raum gebe und die vielleicht dann sich in Pornografie oder sowas niederschlägt. Selbstdarstellung könnte sowas sein. Prahlerei mit dem, was ich kann, mit dem, was ich habe. Vielleicht kennt ihr diese Werbung, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ne? So dieses typisch männliche, ich profiliere mich darüber, was ich so alles erreicht habe im Leben. Auch Stolz oder Überheblichkeit geht in so eine Richtung. Herabschauen auf andere und Betonung von dem, was ich alles für ein toller Hecht bin. Oder aber vielleicht eher ein bisschen subtiler, Vernachlässigung in der Familie und in der Ehe. Vielleicht eine Faulheit oder eine Gleichgültigkeit, die sich eingeschlichen hat. Ich könnte eine ganze Reihe von Dingen nennen. Paulus nennt ein Stück weit exemplarisch zwei, und zwar das Problem von Zorn nennt er an dieser Stelle. Also Zorn im Sinne von Ungeduld mit anderen Menschen in meinem Umfeld. Oder aufbrausendes Verhalten, was irgendwo in meinem Leben vielleicht gegriffen hat. Oder Jähzornigkeit bis hin zu Rumbrüllerei oder vielleicht sogar Gewalttat und Streitereien mit anderen Menschen. Oder er nennt hier ein zweites, diese zweifelnden Überlegungen. Und wenn er von zweifelnden Überlegungen spricht an dieser Stelle, steht da wörtlich eigentlich Erwägungen. Also vielmehr dieses menschliche Hin- und Her-Überlegen, das dann im Endeffekt eigentlich dazu führt, dass ich in meinem Gebetsleben vielleicht sehr zögerlich werde oder gar nicht mehr bete. Ich sehr stark auch verlasse auf meine eigenen Mittel. Ich muss sagen, ich ertappe mich nicht selten dabei, dass ich mir den Kopf zerbrechen kann über alles Mögliche. Also wie soll was geschehen? Ja, wie kann man was machen? Und ich baue ganz stark auf meine menschlichen Mitteln, aber da gleichzeitig fällt das Gebet hinten runter. Es kann sein, dass es zu kurz kommt oder dass es sogar ganz ausbleibt. Wir sehen, ich habe hier ein paar aufgeschrieben, eine ganze Reihe von Dingen, die wie Schuld an unseren Händen kleben könnten. Ja, die unheilige Hände irgendwie uns bringen könnten, mit denen wir vor Gott stehen und die auch unser Gebetsleben stören, wenn sie in unserem Leben vorhanden sind. Dinge, die Menschen nicht unbedingt sehen, aber die Gott sieht, weil wir vor ihm da liegen wie ein offenes Buch. Und nun ist es eine Seite zu erkennen, naja, gut, ich stehe da mit unheiligen Händen und das verstehe ich ja auch, aber es ist ja ein zweiter Schritt zu überlegen, wie gehe ich dann damit um? Und ich glaube, es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, wie ich mit sowas umgehen kann. Das eine ist, ich ignoriere das einfach und tue so, als wäre alles in Ordnung, tue einfach so, als hätte ich saubere Hände. Ja, und das ist das, was Gott sehr zuwider ist und was er immer wieder in seinem Wort deutlich macht, dass er das eigentlich hasst, diese Heuchelei. Nach außen hin ist doch alles in Ordnung irgendwie, aber in unserem Leben tief drin sieht es eigentlich ganz anders aus. Das ist also die eine Möglichkeit, ich stelle mich einfach so hin, als wäre es alles in Ordnung. Die andere ist, ich nehme mir das zu Herzen, was Jakobus sehr gut, finde ich, zum Ausdruck bringt, in Jakobus 4, Vers 8, wo er schreibt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Also dieser klare Aufruf, reinigt eure Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen. Und Gott hat gute Nachrichten für uns, weil wir brauchen in diesem Bild gesprochen nicht mit dieser dreckigen Hand voller Schuld, voller Sünde vor ihm stehen bleiben, sondern wir dürfen zu ihm kommen und dürfen unsere Hände immer wieder waschen in seinem Blut, immer wieder reinmachen lassen. Und natürlich ist die Frage, was verschafft uns denn eigentlich heilige Hände oder was verschafft uns eigentlich ein heiliges Leben, wofür das ja steht. Ich finde, es gibt eine sehr gute Stelle, die ausdrückt, was uns eigentlich Heiligkeit vor Gott verleiht oder was uns heilige Hände verleiht und die deutlich macht, es ist Christus allein. Und diese Stelle habe ich euch mitgebracht in 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11, wo es um dieses alte Leben und alles, was da drin ist, geht. Und dann um das neue Leben in Vers 11 dann. 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Eine starke und befreiende Zusage, finde ich, die Paulus an dieser Stelle macht. Und wenn jemand weiß, dass er Jesus als seinen persönlichen Retter kennt und ihn als seinen Erlöser für sich angenommen hat, an ihn glaubt und ihm als seinem Herrn folgt, dann darf er wissen, diese Zusage, die es in Vers 11 hier heißt, die gilt für ihn. Dann bist du ein für alle Mal gereinigt, bist du ein für alle Mal abgewaschen, ein für alle Mal geheiligt, ein für alle Mal gerechtfertigt, ja, weil Jesus seine Reinheit genommen hat und sie uns übergeben hat, uns zurechnet, weil er seine Heiligkeit genommen hat und sie uns übergibt, weil er seine Gerechtigkeit genommen hat und sie uns übergeworfen hat. Ja, und wir nun wissen dürfen, wie Gott mich sieht, das ist in der Form, wie er eigentlich Christus anschaut. Das ist das große Privileg, der einzige Grund, warum wir überhaupt vor Gott treten dürfen und warum auch unser Gebet überhaupt Gott erreichen wird und er dem Gehör schenkt, ist Christus allein und ist diese Tatsache, dass Christus uns geheiligt hat und dass er uns von Sünde reingewaschen hat. Und das gilt und da dürfen wir uns dran festhalten. Und wenn jemand sagt, naja, also ich habe das vielleicht noch nie gehört und sitze heute Morgen hier und weiß nicht, ob ich sagen kann, das gilt auch für mich. Ich will das ansprechen aussprechen als ein Angebot, das Gott macht, dass er sagt, dieses Angebot, dieser Tausch, meine Reinheit gegen dein dreckiges Leben, meine Schuld, meine Sündlosigkeit tausche ich gegen deine Sünde, gegen deine Schuld. Ja. Wenn jemand das noch nicht klar hat für sich, lade ich ein, gern darüber nachzudenken, auch gern weiter mit mir nachher zu sprechen darüber oder mit jemand anders, aber das nicht so vorüberziehen lassen. Trotzdem, obwohl das so ist, das ist unser Stand, den wir in Christus haben, dass wir wirklich reingewaschen sind, geheiligt sind, gerechtfertigt sind, trotzdem ist es so, dass wir uns auch als Kinder Gottes immer wieder besudeln mit Sünde. Dass immer wieder Sünde sich in unser Leben reindrängt und die Gemeinschaft mit Gott stört. Und dass auch wir es immer wieder nötig haben, diese Waschung vorzunehmen, zu ihm zu gehen und wirklich die Hände wieder waschen zu lassen. Nicht damit wir gerettet werden, das ist ein für alle Mal geschehen. Aber damit diese ungetrübte Gemeinschaft letztendlich wieder bestehen kann. Und damit auch ein ungetrübtes Gebetsleben bestehen kann. Und wenn jemand heute Morgen hier sitzt und sagt, ja, ich folge Jesus und ich weiß, eigentlich gilt das für mich, aber feststellt, ich stehe eigentlich vor ihm mit diesen dreckigen Händen. Und es ist dringend notwendig, mal wieder die Hände zu waschen und vor ihn zu treten, das vor ihm auszubreiten, will ich einladen, Gottes Gnade auch heute Morgen neu in Anspruch zu nehmen. Und dann natürlich auch einen Schritt weiter zu gehen, dieses heilige Leben, was Gott uns gibt in Christus, dann auch immer mehr wirksam werden zu lassen. Ja? Also das ist dieser Stand des heiligen Lebens, den wir einerseits haben, gleichzeitig aber noch nicht die Wirklichkeit in unserem Leben, dass wir wirklich dieses heilige Leben leben. Und darum geht es, auch in diesem Leben, uns immer wieder zu reinigen und in dieser sogenannten Heiligung zu wachsen. Jetzt haben wir den Männern einen klaren Appell zu einem Aufruf zur Heiligkeit verpasst. Ja, Paulus macht das an dieser Stelle. In Klammern, dieser Aufruf gilt nicht nur Männern, sondern er gilt auch Frauen. Auch ihr seid aufgerufen, ein heiliges Leben zu führen. Aber wir gehen weiter, wenn Paulus auf die Frauen zu sprechen kommt. Und schauen uns dazu einen zweiten Gedanken an, wenn es um ein Leben geht, das im Einklang mit den Vorstellungen Gottes ist. Und das ist ein gottesfürchtiger Schmuck in den Versen 9 und 10. Jetzt kommen wir an diese eher heiklen Stellen. Und ich muss sagen, Paulus ist wirklich ein Mutiger, muss man sagen. Ja? Also der spricht Themen an, die eher schwierig sind oder sensibel sind, sage ich mal. Ich würde sagen, jetzt spricht er ein Thema an, was eigentlich Sperrgebiet ist wahrscheinlich für uns Männer, nämlich die Äußerlichkeiten von Frauen. Ja, und ich selbst habe keine Frau, ich bin auch keine Frau und ich habe wahrscheinlich die Tragweite von der Sensibilität dieses Themas überhaupt nicht erfasst, sondern da kann man so viel falsch machen wahrscheinlich. Und wenn ich es tue heute Morgen, dann seht's mir nach. Aber was ich im Laufe meines Lebens gelernt habe, ist, dass das dünnes Eis ist, auf dem man sich da bewegen kann. Paulus scheint da sehr freimütig zu sein, solche Dinge anzusprechen. Und es ist interessant, dass das Thema Kleidung und Frauen schon damals in Ephesus scheinbar ein Problem war. Also es ist ja nicht nur heute auch irgendwie ein Thema, was wahrscheinlich in aller Munde auch ist, sondern es ist schon damals was uns in Ephesus begegnet ist. Und wir können diesen Rückschluss ziehen, weil wenn es kein Thema gewesen wäre, hätte Paulus bestimmt nicht gedacht, auch das spreche ich allgemein präventiv mal an, ja, sondern da muss irgendwas vorliegen. Und indirekt erfahren wir aus diesem Text, dass da Frauen waren, die sich entweder durch besonders aufreizende Kleidung oder durch einen besonders teuren Schmuck oder teuren Kleidungsstil hervortun wollten. Und das brachte zwei Dinge mit sich, die so ein bisschen mitschwingen, eigentlich da im Hintergrund. Das eine ist, durch ihren teuren Schmuck und durch ihre aufwendige Kleidung war es so, dass sie die Aufmerksamkeit im Gottesdienst von Gott weglenkten und vielmehr auf sich zogen. Ja, und wir können uns das vielleicht vorstellen, wenn da jemand reinkommt mit einem besonders auffälligen Kleid oder mit, was weiß ich, was für tollen Edelsteinen um den Hals, kann das schon mal interessanter sein als eine Predigt. Es kann auch sein, wenn eine Frau vor einem sitzt und die hat, was weiß ich, was für eine aufwendige Frisur, die erstmal lange analysiert werden muss, dass einen das schon mal ablenken kann von der Predigt. Ja? Und ich glaube, ich brauche nicht weiter ausführen, was einem Gottesdienst alles ablenken könnte. Wir haben da wahrscheinlich genug Erfahrungswerte selbst alle schon gesammelt. Das ist also aber das eine gewesen, diese Ablenkung von Gott, gerade im Gottesdienst. Zum anderen der Gedanke, dass es ein Anstoß war und das sowohl für Männer als auch für Frauen. Für Männer in der Hinsicht, dass Frauen durch ihren aufreizenden Kleidungsstil Männer in eine gewisse sexuelle Versuchung gebracht haben, also ein Gedankenkino zum Beispiel losgetreten haben, die Männer ein Stück weit zur Sünde auch verführt haben, wenn man das so sagen kann. Also das ist diese Anstoßebene, wenn es um Männer geht. Der andere Anstoß gegenüber den anderen Frauen war in der Hinsicht, dass es dort Frauen gab, die nicht so gut betucht waren und die dann neidisch auf diese gut betuchten, reicheren Frauen geschaut haben. Ja, und das war in Ephesus so. Es gab reiche Leute, wir lesen da am Ende von dem Brief, in 1. Timotheus 6 dann davon, dass es reiche Leute gab, aber gleichzeitig gab es wie in jeder Gemeinde auch Leute, die nicht so wohlhabend waren. Und wenn das in der Gemeinde ist, dann bringt das immer ein gewisses Reibungspotenzial mit sich in verschiedener Hinsicht. Und umso wichtiger war es, darauf bedacht zu sein, dass ich mit meiner Kleidung auch für andere Frauen und mit meinem Schmuck und so weiter auch für andere Frauen kein Anstoß werde. Das sind vermutlich also die Hintergrundüberlegungen, die Paulus im Kopf hat, wenn er jetzt hier, ich nenne es mal so, zum Modeberater wird. Und Paulus will an dieser Stelle, und das will ich nochmal sagen auch, nicht sagen, dass christliche Frauen deshalb nur in Sack und Asche rumlaufen dürfen oder sowas. Ja? Also das sind Sachen, die er nicht damit verbindet. Das ist kein Aufruf zu sagen, Frauen dürfen sich nicht schmücken, ja, und müssen sich hässlich darstellen. Ganz im Gegenteil, es gibt gerade in der Bibel diesen Aspekt von Frauen und Schönheit, der sehr wohl zum Tragen kommt und wo es von Gott auch eine gut geschaffene Schönheit ist. Wir finden in der Bibel einige Aussagen, die jetzt vielleicht nicht in unserem Sprachgebrauch so sind, aber die trotzdem da auch darauf hindeuten. Ich habe euch mal zwei mitgebracht. Salomo ist da sehr gut unterwegs. In Sprüche 5, Vers 19 zum Beispiel nennt er die Frauen die liebliche Hirschkuh oder die anmutige Gemse. Also, ja, und also noch besser fand ich, wie Salomo, und ich nenne ihn mal als alter Romantiker, in Hohelied 1, Vers 9 sagt, einer Stute an den Prachtwagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. Ja, also, ihr lieben Männer, wenn ihr irgendwo, wenn euch das Vokabular ausgehen sollte mal und ihr nicht mehr wisst, wie ihr eurer Frau schmeicheln könntet, dann geht doch mal zu Salomo und lasst euch inspirieren. Es wird also deutlich, ja, Schönheit ist im biblischen Sinne nicht allgemein verpönt. Und auch wenn eine Frau sich denkt, dass sie ihrem Mann gegenüber vor allem schön sein will und sich für ihn schön macht, ist das absolut was zutiefst biblisch ist. Ja, und was sogar ein guter Ausdruck auch von Liebe sein kann. Also darum geht's an dieser Stelle nicht. Genauso wenig will Paulus jetzt an dieser Stelle im 1. Timotheus ausdrücken, dass es ein allgemeines Schmuckverbot ist. Ganz im Gegenteil, verwendet er ja sogar dieses Wort schmücken, wenn wir nochmal reinschauen in Vers 9, wenn er da sagt, ebenso, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken. Also sich herzurichten, sich zu pflegen, das ist überhaupt nicht das Problem oder überhaupt nicht das Thema, sondern vielmehr ist die Frage nach dem Wie und wie zu welchem Anlass. Und da sagt Paulus zunächst mal, dass das in einer anständigen Haltung geschehen soll. Und er meint damit, dass sich eine Frau ordentlich oder ehrenhaft kleiden soll. Und ich musste so an diese typische Szene, die man wahrscheinlich in manchen Filmen auch hat, denken, wo die Tochter auf eine Party gehen will und dann ankommt und leicht bekleidet da ist und dann nochmal an der Mutter vorbei muss und die Mutter dann sagt, Moment, zieh dir erstmal was Vernünftiges an. Ja? Das ist so ein bisschen dieser Gedanke, also vernünftig, bedacht, ordentlich, ehrenhaft So in diesem Sinne ist das gemeint. Und dann sagt Paulus zwei ziemlich alte Worte, nämlich schamhaft und sittsam. Und er meint damit, also mit schamhaft, ein gesundes Schamgefühl. Also was ist angemessen und was nicht, so in diesem Sinne. Und das andere, was er sagt, dieses sittsam, das könnte man auch übersetzen mit besonnen. Ja, und besonnen kommt von nachsinnen oder bedacht, nachdenken. Das heißt, man soll durchaus auch bei der Kleidung den gesunden Menschenverstand anschalten. Und dann kommen wir zum Beispiel auf solche Gedanken auch, dass dieser Gedanke von, wie werde ich zum Anstoß, auf einmal eine Rolle spielt. Paulus geht dann weiter und sagt, was er in den Zusammenkünften, in den Gemeindezusammenkünften nicht will oder was eher weniger ausgeprägt sein soll, nämlich Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbare Kleidung. Und mit Haarflechten ist hier nicht gemeint, dass Frauen sich jetzt nicht mehr die Haare irgendwie flechten dürfen zu einem Zopf oder sowas, sondern es ist vielmehr davon auszugehen, dass sie sich in ihre Zöpfe, in ihre Haare Gold damals eingeflochten haben. Und das halt sehr, sehr aufwendig. Und der Hintergrund war dann, wie schon erwähnt, dass Paulus nicht will, dass zum einen eine Ablenkung geschieht, zum anderen diese Kluft zwischen Arm und Reich. Ja, also das sind so diese Hintergrundgedanken, die wir da berücksichtigen sollten bei so einem Text. Und natürlich steht jetzt in diesem Text nichts über Rocklänge, über Ausschnitte, über Anzahl von Schmuckelementen, die man tragen darf und so weiter. Also dieser Text gibt euch Frauen jetzt keine ganz direkte Anleitung für Kleidung. Trotzdem gibt er eine gute Leitlinie, würde ich sagen, wenn es darum geht, sich zu kleiden, insbesondere im Gottesdienst, aber ich denke auch darüber hinaus. Und zwar eigentlich diese Fragestellung, inwieweit werde ich durch mein Äußeres zum Anstoß für andere? Ja, das ist so eine Richtung, die Paulus an dieser Stelle, denke ich, ganz gut gibt. Und ich kann mich das fragen als Frau, inwieweit werde ich in der und der Situation oder wo ich auch unterwegs bin, inwieweit werde ich einen Anstoß für Männer mit meinem Kleidungsstil, inwieweit werde ich einen Anstoß für andere Frauen vielleicht auch und inwieweit werde ich einen Anstoß für andere soziale Schichten. Also in der Hinsicht haben wir, denke ich, eine gute Leitlinie, die uns helfen kann, darüber nachzudenken. Zum anderen stellt sich bei der ganzen Thematik noch eine andere Frage für mich oder hat sich für mich gestellt, und zwar die Frage nach dem Antrieb. Also wem will ich eigentlich imponieren? Oder anders ausgedrückt, warum kleide ich mich eigentlich, wie ich mich kleide? Da gäbe es unterschiedliche Antworten drauf wahrscheinlich, die dafür gelten könnten. Ja, also wem will ich imponieren? Vielleicht ist es so, dass ich mir selbst imponieren will, dass es darum geht, dass ich meinen Wert darauf aufbaue, wie ich aussehe und dass ich, sobald irgendwas nicht sitzt oder passt oder sonst was, am Boden zerstört bin und mein ganzes Selbstbewusstsein dahin ist. Ja, das kann ein starker Antrieb werden, ich will mir selbst irgendwas beweisen. Ein anderer Antrieb könnte sein, vielleicht andere Frauen, also Aufmerksamkeit, die ich erlangen will. Ich will mich zur Schau stellen, will ihre Anerkennung, vielleicht auch in dieser Denkweise, wenn ich dies und jenes nicht trage oder da nicht mit konform gehe, kann ich in manchen Kreisen überhaupt nicht verkehren, überhaupt nicht unterwegs sein. Vielleicht geht es um andere Männer, die zum Antrieb werden könnten, selbst für eine verheiratete Frau, die sich denkt, ich will die Aufmerksamkeit von Männern und kann damit mein Ego ein Stück weit aufpolieren. Auch so kann es sein, dass es getrieben davon ist. Oder ganz allgemein vielleicht auch die gesellschaftlichen Vorstellungen, denen wir begegnen heute. Also die Welt, die ständig neue Mode vorbringt und die dir sagt, wie du auszusehen hast, nicht nur im Bereich Kleidung, sondern auch in sonstigen Schönheitsidealen. Und ich glaube, gerade in diesem Bereich von der Motivation müssen wir vorsichtig sein, aber es bedarf einer ehrlichen Selbstreflexion, vielleicht mal zu überlegen, warum kleide ich mich, wie ich mich kleide? Was treibt mich an in dieser Thematik? Und ich denke, da berührt diese Thematik von Kleidung ein Thema in unserem Leben, was sich durch vieles durchzieht. Und das ist das Thema der Menschenfurcht. Gerade da, wo wir gesellschaftlichen Vorstellungen in erster Linie nachlaufen, auch im Bereich Kleidung, und wo Menschenmeinungen für uns bedeutsamer sind als alles andere, da ist es meistens so, dass die Menschenfurcht schon richtig Fuß gefasst hat. Und das Problem dabei ist, wenn die Menschenfurcht sehr groß wird, dann wird meistens die Gottesfurcht sehr klein. Oder dann fällt dieses eigentliche höhere und edlere Ziel, nämlich Gott zu gefallen, das fällt hinten runter. Das wird nicht mehr so bedeutsam. Aber genau das ist das, wozu Paulus aufruft in diesem Text. Er ruft dazu auf, dass wir gottgefällig leben, dass Frauen gottgefällig leben und vor allem darauf die Priorität setzen. Und das geschieht durch einen verantwortungsbewussten Kleidungsstil zum einen, aber das geschieht vor allem durch einen Schmuck, der wirklich zählt. Und Paulus nennt diesen Schmuck, der von viel größerem Wert ist, in Vers 10 über Frauen, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Und er sagt, dass sich Frauen mit dem schmücken sollen letztendlich, dass sie gute Werke tun. Jetzt kann man sich fragen, was sind denn diese guten Werke, wovon Paulus da redet? Was meint er denn jetzt damit? Ja, also was soll dieser Schmuck wirklich dann sein? Ein paar Kapitel später im 1. Timotheusbrief lesen wir nochmal die gleiche Formulierung über gute Werke, und zwar in 1. Timotheus 5, Vers 9 und 10. Und in dem Zusammenhang geht es um ehrbare Witwen. Also Witwen, die mindestens 60 Jahre alt sind, die also als Frauen ein ganzes Stück Wegstrecke schon hinter sich haben in ihrem Leben und die auf ihr Leben schauen sollen, zurückschauen sollen, und wo man sieht, was ist besonders ehrbar in Gottes Augen. Und ich habe euch diese Stelle mitgebracht. In 1. Timotheus 5, Vers 9 und 10, da schreibt Paulus, eine Witwe soll nur in die Liste eingetragen werden, wenn sie nicht weniger als 60 Jahre alt ist, die Frau eines Mannes war und ein Zeugnis guter Werke hat. Wenn sie Kinder aufgezogen, Gastfreundschaft geübt, die Füße der Heiligen gewaschen, Bedrängten geholfen hat, wenn sie sich jedem guten Werk gewidmet hat. Hier nennt Paulus in den gleichen Worten fast mit diesen guten Werken, nennt er eine ganze Reihe von Dingen, die das Leben einer gottesfürchtigen Frau ausmachen sollen oder worauf auch eine gottesfürchtige Frau Priorität setzen soll. Und er sagt, was besonders ehrenhaft ist in Gottes Augen, ist zum Beispiel, wenn eine Frau Kinder auferzogen hat, dafür auch bereit ist, die Karriere vielleicht nicht so stark zu forcieren oder auch bereit ist, eine Anerkennung in dieser Welt dafür einfach liegen zu lassen. Oder er nennt Gastfreundschaft zu üben, also ein offenes Haus zu haben, zum Beispiel durch gutes Essen oder durch eine gute Atmosphäre, eine schöne Atmosphäre, einfach anderen Menschen Gutes zu tun. Oder die Füße der Heiligen zu waschen. Das ist jetzt heute nicht mehr eine gängige Praxis ja für uns, die wir so haben, aber man kann es wahrscheinlich allgemeiner ausdrücken, dass es darum geht, Glaubensgeschwistern zu dienen, auch praktisch zu dienen. Bedrängten geholfen, nennt er, also Hilfesuchenden oder Notleidenden Abhilfe zu leisten. Und dann sagt er relativ allgemein am Ende nochmal, dass sie jedem guten Werk gewidmet war. Also die sich in verschiedener Hinsicht einfach dort, wo sie gebraucht wurde, eingesetzt hat. Und zugegeben ist das, was Paulus da schreibt, nicht gerade gesellschaftskonform mit dem, was wir heute so vorfinden. Das ist nichts, wofür man heute Ruhm und Ehre und Anerkennung in der Gesellschaft bekommen würde wahrscheinlich. Ganz im Gegenteil ist es eher so, dass wenn du als Frau sagst, ich bleibe zu Hause und kümmere mich um die Kinder oder kümmere mich um andere Menschen, dann ist es eher so, dass du schon mal schräg angeschaut wirst dafür. Wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die der Frau andere Dinge suggeriert als das, was die Bibel sagt. Sie suggeriert viel mehr der Frau von heute, du musst möglichst Karriere machen, du musst dich möglichst selbst verwirklichen, du musst möglichst eigenständig sein und unabhängig sein, und dann eventuell, wenn es noch geht, kannst du noch ein Familienunternehmen führen. Ja? Aber das muss alles irgendwo vereint sein unter einem Hut, und es ist vielseitig, wie die Gesellschaft heute Frauen fordert. In Gottes Augen zählen ganz andere Dinge, und hier nennt er ein paar, und ich muss sagen persönlich, ich ziehe den Hut vor Frauen, die sich nicht diesem gesellschaftlichen Druck beugen, sondern die sagen, ich setze meine Priorität darauf, in allererster Linie diese Prioritäten Gottes in meinem Leben so wirksam werden zu lassen. Weil auch hier begegnet uns eigentlich im Kern die Frage von Menschenfurcht und Gottesfurcht, ja, was miteinander streitet. Und ihr Frauen seid enorm herausgefordert, in der heutigen Zeit nach den Vorstellungen Gottes zu leben. Davon bin ich überzeugt. Und ich will damit nicht sagen, glaube auch nicht, dass das Paulus damit sagt, dass eine Frau absolut keiner beruflichen Tätigkeit nachgehen darf oder sowas. Sondern es geht an dieser Stelle vielmehr um eine Prioritätensetzung. Und das macht Paulus gut deutlich, indem er sagt, also gerade für die verheiratete Frau ist die größte Berufung, die sie hat, erstmal zu ihrem Mann hin. Und dann ist, wenn Gott ihr das schenkt, sie als Mutter zu ihren Kindern hingerufen, für sie da zu sein und dann ihrem Haus vorzustehen, für ihr Haus da zu sein, ja, sich darum zu kümmern, auch für andere Menschen da zu sein. Und das sind Prioritäten, die Gott setzt, und das sind Prioritäten, die Gott setzt, weil es in seinen Augen besonders wertvoll ist. Und das ist für uns eine Richtung, wo wir sagen können, wir sollen uns diesem gottesfürchtigen Schmuck, das, was vor Gott zählt, und ganz besonders ihr als Frauen, unterstellen und daran auch Entscheidungen treffen mit all dem, was sonst drumherum passiert in unserem Leben, in eurem Leben, ja, was da alles noch so reinkommen könnte. Ich will schließen mit einem Bild oder einem Vergleich im Prinzip, wenn es um diesen einerseits weltlichen Schmuck geht und andererseits dem gottesfürchtigen Schmuck. Und ich habe dazu mal was mitgebracht, und zwar ein Spiegel. Ja, und dieser Spiegel, der steht im Allgemeinen, würde ich jetzt, oder so werde ich ihn verwenden, im Allgemeinen für äußerliche Schönheit, für Menschenmeinungen vielleicht, für eine gesellschaftliche Ansprüche, für das, was so gesellschaftliche Ideale ausmacht. Auf der einen Seite dieser Spiegel. Und dann habe ich euch noch einen Spiegel mitgebracht, und zwar diesen Spiegel. Die Bibel bezeichnet sich selbst in Jakobus 1 als Spiegel. Und dieser Spiegel, bei dem geht es viel mehr darum, dass wir in der Gottesfurcht wachsen und dass wir zunehmend mehr darin lernen, nach Gottes Vorstellungen zu leben, im Einklang mit Gott zu stehen. Und beide Spiegel haben ihre Berechtigung. Ja, also beides ist nicht grundsätzlich irgendwie falsch. Auch dieser Spiegel ist nicht grundsätzlich falsch, wie wir es gesehen haben. Aber in der Frage der Prioritätensetzung stellt sich doch irgendwie die Frage, welcher Spiegel dominiert mein Leben denn mehr? Worauf lege ich mehr Wert? Auch die Frage, welcher steht eigentlich im Vordergrund und welcher steht im Hintergrund? Ja, also was ist wichtiger von diesen beiden? Welchem messe ich mehr Wichtigkeiten, auch mehr Zeit zu? Das sind Fragen und ist ein Bild, was ich euch Frauen mal so mitgeben will, was vielleicht hilft, auch in gewissermaßen zu gucken, wie stehe ich da gerade oder wo ist auch Korrektur für mich selbst nötig. Und ich habe mit Regina im Voraus gesprochen, im Voraus zu dieser Predigt, und habe mit ihr ein bisschen darüber gesprochen, wie dieses Spannungsfeld ist, gerade für eine Frau heute zu leben, von diesen ganzen gesellschaftlichen Idealen, von den Schönheitsidealen und gleichzeitig zu wissen, eigentlich sind wir auch als, oder seid ihr als Frauen aufgerufen, gottesfürchtig zu leben. Und ich habe sie gebeten, dass sie nochmal ein Stück Erfahrung mit uns teilt und Zeugnis gibt von dem, wie sie das erlebt hat oder wie sie das erlebt.
Also ich habe mir gedacht, ich gebe ein ganz aktuelles Beispiel. Als der Daniel mir das über WhatsApp geschrieben hat, habe ich es natürlich gleich dem Carsten erzählt und der hat dann gesagt, oh je, du dich so viel mit Make-up beschäftigst. Und dann war ich erstmal sauer und habe mir gedacht, boah, wieso deckt er denn so? Und dann habe ich stille Zeit gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, wir waren jetzt in Stuttgart und dann habe ich meinen Mann dauernd so damit, habe ich gesagt, guck, die hat aufgeklebte Wimpern, das sieht doch gut aus, oder? Und immer so Äußerlichkeiten, wo mir an Frauen aufgefallen sind, wo ich mir gedacht habe, vielleicht soll ich das auch machen. Was auch irgendwie was mit Menschenfurcht zu tun hat. Und die Sachen habe ich alle in meiner stillen Zeit festgestellt. Und dann bin ich ins Gebet gegangen und habe einfach Buße getan und habe gesagt, ja, Herr Jesus, du weißt, dass ich wirklich dir mit allem dienen will und dass das nicht oberste Priorität in meinem Leben sein soll. Und das Gute ist, dass man halt auch, wenn man solche Sachen hat, wo ich mit ich echt Probleme oft habe, dass man immer wieder zu Jesus hingehen kann. Ja. Und eine andere Sache ist, dass ich letztes Jahr die Filialleitung abgegeben habe. Also es war ein ziemlich harter Weg, dass ich es überhaupt erreicht habe und war auch ein großer Karriereschritt für mich. Und aber irgendwann haben wir zusammen als Ehepaar festgestellt, dass es halt ziemlich schwierig ist, das Ganze auf einen Nenner zu bringen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich immer weniger Zeit für Gott einfach habe. Und jetzt habe ich es ab Oktober habe ich es an jemand anderen abgegeben und arbeite jetzt nur noch 3 Tage. Und habe auf jeden Fall gemerkt, dass mich Gott total gesegnet hat in dieser Zeit. Also es ist wirklich so, dass ich mehr Zeit habe und froh bin, Bibel zu lesen und zu beten und auch mich um andere zu kümmern. Zum Beispiel haben wir jetzt Nachbarn bei uns kennengelernt im Haus und da besuche ich die einen auch öfters einmal. Und auch im Frauenkreis habe ich einfach mehr Zeit, mich darum zu kümmern und das hat Gott einfach gesegnet. Ja, und das wollte ich euch mitteilen.